Auch für ein halbes Jahr dorthin, noch ein halbes Jahr ins Gemeindepraktikum und dann komme ich wahrscheinlich zurück zum Master. Ich gehe normalerweise in die Ansgarkirche in Wetzlar. Hab so ein bisschen Kontakt zum Alex gekriegt, dann hat er mich eingeladen, so komme ich dann jetzt hier hin. Ich finde das spannend, dass ich das letzte Mal hier war zum Predigen. Da habe ich mir keine wirkliche Einleitung überlegt, weil ich dachte, mal gucken, was Gott macht. Und dann waren wir im Gebet vorher in dem Raum und dann waren die Gebete wirklich genau so, dass es wirklich passte zu dem, was ich sagen wollte. Und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt hast du, wie war dein Name? Ja? Dein Gebet gerade, ich fand es so cool, das passte so cool zu dem, was ich heute sagen wollte. Und auch, was überhaupt in den Liedern gerade gesagt wurde, das Ganze mit Gottes Gegenwart genießen, Gottes, wieder in Gottes Gegenwart kommen, das ist das, was mein Thema heute ist, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte. Und ich glaube, wir kommen ja hier auch zum Gottesdienst, nicht nur um Gemeinschaft untereinander zu haben, als Menschen, als Geschwister auch Gemeinschaft zu haben, sondern auch, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Gottes Gegenwart zu erleben. Oder? Wir kommen ja nicht nur hier, um nur mit Menschen zusammen zu sein, sondern auch um mit Gott zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist richtig cool und wir können uns darauf freuen, aber ich glaube, dass die Bibel uns ein Bild gibt, auch von Gottes Gemeinschaft, das nicht immer nur einfach ist, nicht immer nur warm und freundlich, sondern manchmal auch schmerzhaft sein kann, weil bestimmte Dinge in unserem Leben und in dem, was wir sind und was wir tun, zerstört werden muss, weil es uns zerstört und weil es die Welt um uns herum zerstört. Und einen Psalm habe ich mir ausgesucht, mit dem ich heute, über den ich heute mit euch reden möchte, in dem das sehr deutlich wird. Und ich würde ihn gerne vorlesen jetzt und ich würde euch bitten, euch vor dem Wort Gottes zu erheben. Psalm 50, ein Psalmlied von Asaf. Gott, der allmächtige Gott, Gott Jahwe, er redet und ruft über die Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie versinkt. Von Zion her, der vollkommenen Schönheit, zeigt Gott sich in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Feuer frisst vor ihm her und um ihn tobt ein gewaltiger Sturm. Er ruft den Himmel oben und die Erde zum Gericht seines Volkes herbei. Holt meine Frommen zusammen, die beim Opfer den Bund mit mir schlossen. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und dass Gott Richter ist, er selbst. Höre mein Volk und lass mich reden. Israel, ich klage dich an, ich Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Opfer tadle ich dich. Deine Brandopfer sind immer vor mir, doch ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche keinen Stier aus deinem Stall und keinen Bock aus deinem Pferch, denn mein ist alles wild im Wald, die Tiere auf den tausend Bergen, ich kenne alle Vögel dort. Was sich regt auf dem Feld, ist mein eigen. Hätte ich Hunger, müsste ich es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und alles, was sie füllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen? Trinke ich denn das Blut von Böcken? Opfere Gott Dank und löse ihm deine Versprechen ein. Und wenn du in Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Zum Gottlosen aber spricht Gott, was redest du von meinen Geboten, führst meinen Bund in deinem Mund? Du lässt dir ja nichts von mir sagen, schlägst jede Mahnung in den Wind. Mit Dieben freundest du dich an, bist bei Ehebrechern zu Haus. Du lässt deinen Mund zum Bösen los und deine Zunge knüpft Lügengewebe. Du ziehst über deinen Bruder her, selbst den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich schwieg, hast du gemeint, ich sei so wie du? Ich werde dich strafen, ich halte es dir vor. Merkt auf, ihr Gottvergessenen! Sonst schlage ich zu und keiner rettet euch. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Wort des allmächtigen Gottes. Ich würde euch gerne widersetzen. Als ich mit Alex darüber geredet habe, worüber ich predigen könnte, meinte er, das letzte Mal hatte ich ja was aus dem NT, jetzt könnte ich was aus dem AT predigen, aus dem Alten Testament. Und ich find's auch mal spannend, habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Und dann ist mir dieser... habe ich so mein Altes Testament durchgeblättert und dann ist mir dieser Psalm ins Auge gefallen. Weil in der Übersetzung, die ich benutze, steht dort als Überschrift, Gott kommt. Und ich fand das schon mal ein gutes Thema. Gott kommt, klang für mich so, als ob man gut darüber predigen kann. Dann habe ich diesen Psalm gelesen, habe ihn mir übersetzt und habe einige Kommentare dazu genommen und bin sehr schnell dazu gekommen, dass dieser Psalm was ganz Beeindruckendes darstellt. Ich glaube, dass wir drei Wahrheiten, wie jeder FTHler finde ich, drei Wahrheiten in jedem Text, drei Predigtpunkte. Wir haben einmal Gottes Ankündigung und zweitens Israels Fehler und drittens Gottes Lösung. Gottes Ankündigung, Israels Fehler und Gottes Lösung. als dieser Psalm geschrieben wurde, das lesen wir gleich im ersten Vers, dass er von Asaf geschrieben wurde, da ging es Israel geistlich eigentlich sehr, sehr gut. Asaf, das lesen wir, wurde eingesetzt von König David als einer der Vorsänger im Tempel. Also so Lobpreisleiter war er im Tempel, einer von dreien, die das geleitet haben und die auch Lieder geschrieben haben. Und David war ein guter König, hat nicht nur für Israel regiert, sondern auch für Gott. Er hat seine Fehler gemacht, aber er war ein guter König. Die Bibel sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und vorher, bevor David auf den Thron kam, gab es diesen starken Mann Gottes, Samuel, der durch die Länder gegangen ist und im Auftrag Gottes prophezeit hat und sogar bereit war, auch gegen den König Dinge zu sagen, wenn was falsch lief. Wir hatten wirklich eine geistliche, eine starke Zeit in Israel zu dieser Zeit, in der Asaf dieses Lied schreibt. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass dieses Lied nicht einfach nur ab und zu mal gesungen wurde, sondern sehr wahrscheinlich jedes Jahr gesungen wurde, immer wieder, wenn die Israeliten sich alle im Tempel versammelt hatten, als so eine Art Erweckungslied, als eine Art Wiederauferstehungslied, als sie sich erinnern wollten an das, was Gott für sie getan hat. Und das finde ich so spannend. Wenn wir dieses Lied sehen und den ersten Vers nur nehmen, dann steht dort gleich dreimal das Wort Gott. Gott. Bei den meisten von euch in Übersetzung steht wahrscheinlich Gott, Gott, der Herr. Aber im Original steht dann da Gott, Gott, Jahwe. Und ich finde das so spannend, dass Israel anfängt, dieses Lied zu singen. Und wir können uns vorstellen, wie ganz Israel da stand im Tempelvorhof und anfängt, dieses Lied zu singen, zweimal den Namen Gott sagt. Und der Name Gott ist auch im Alten Testament relativ weit verbreitet. Auch manche heidnischen Götter werden mit Gott bezeichnet. Aber dann kommt Jahwe. Wir beten nicht einfach irgendeinen Gott an, nicht einfach irgendjemanden, nicht irgendeine transzendente Wirklichkeit, nicht einfach irgendwas, von dem wir nicht genau wissen, was es ist, sondern wir beten Jahwe an. Jahwe, der sich selber gezeigt hat. Jahwe für die Israeliten, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der runtergekommen ist, mit uns geredet hat, sich uns offenbart hat und gezeigt hat, wer er ist. Das ist nicht einfach irgendein Gott. Wir beten Jahwe an. Wir beten den lebendigen Gott an. Das steht hier gleich am Anfang, um Israel zu erinnern, wenn ihr euch jetzt nähert, dann denkt daran, was er für euch schon getan hat. Jahwe, der Bundesgott, Jahwe, der so viel schon für euch getan hat. Und dann kommt diese Ankündigung Gottes, dass er sagt, ich komme und schweige nicht länger. Ich komme jetzt und schweige nicht länger. Und das finde ich ein beeindruckendes Versprechen von Gott hier. Weil das wünschen wir uns ja alle irgendwo. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt hier sind und Gott in dieser, mein Gott ist gegenwärtig heute, das wissen wir, aber Gott in dieser Art gegenwärtig wäre, wie es hier steht, mit Sturm und Feuer. Und vorhin im Vorgebet hat jemand gebetet, Herr, lass uns nicht überhören, was du zu sagen hast. Und das finde ich ein so wichtiges und schönes Gebet. Und dieser Psalm sagt uns, wenn Gott kommt in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, dann ist da nichts zu überhören. Dann hören wir ihn. Dann wissen wir, was er zu sagen hat. Dann ist da Sturm und dann ist da Feuer. Und er strahlt in seiner Schönheit aus Zion, die die vollkommene Schönheit ist, was der Text sagt. Also Gott ist noch schöner, strahlt noch heller als die vollkommene Schönheit. Gott ist so viel schöner, da ist nichts zu überhören. Und die Himmel verkündigen die Gerechtigkeit. Gott ruft durch die ganze Welt, von oben nach unten, von rechts nach links. Alle hören, dass Gott zusammenruft zum Gericht. Und das ist spannend, weil Israel sehr schnell immer wieder in diese Vorstellung gekommen ist, ja, die Völker kommen zum Gericht und Jahwe wird die Völker richten, aber nicht uns. Wir sind ja das Bundesvolk. Und ich stelle mir vor, wie dieses Lied vielleicht das erste Mal gesungen wurde, Asaf stand und sagte, ja, ich habe ein neues Lied geschrieben, und dann singen sie dieses Lied und dann heißt es in Vers 4, er ruft den Himmel oben und die Erde zum Gericht seines Volkes herbei. Und Israel stand da und dachte, wow, Gott kommt, um uns zu richten. Nicht erst die anderen, sondern uns als Volk Gottes. Das ist nicht, was wir uns gerne vorstellen als Gemeinde, zu sagen, Gott kommt auch zum Gericht an dem, was wir tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um diesen Psalm auch richtig zu verstehen, ist, dass was jetzt angesprochen sind Dinge, die in dem Volk Gottes passieren. Und die zuerst bei uns geklärt werden müssen, die wir bei uns finden, die Gott richtet. Und dann, nach dieser Ankündigung, dass Gott sagt, er kommt und er richtet, sehen wir den Fehler, den Israel gemacht hat, in zweierlei Weise. Zwei Dinge passieren im Volk Israel unter dem Volk Gottes, die Gott nicht gut heißt. Und das erste sind, ich nenne es mal die frommen oder die religiösen Typen. Ab Vers 7. Höre mein Volk und lass mich reden, Israel, ich klage dich an, ich Gott, dein Gott, nicht wegen deiner Opfer tadel ich dich, deine Brandopfer sind immer vor mir. Was Gott hier sagt ist, es geht nicht darum, dass ihr eure Zeremonien nicht einhaltet. Es geht nicht darum, dass ihr das Falsche tut. Ihr singt eure Lobpreislieder und ihr kommt jeden Sonntag zum Gottesdienst. Darum geht's gar nicht. Das ist immer vor mir. Aber dann geht's weiter in Vers 9. Doch ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche keinen Stier aus deinem Stall. Und das, was wir hier verstehen müssen, ist, dass Israel in der Umgebung, die Völker, die dort waren, die hatten eine Vorstellung von den Göttern, dem Göttlichen, dass sie Gott versorgen mussten mit 3 warmen Mahlzeiten am Tag im Grunde. Also sie haben ihre Opfer gebracht, um Gott zu versorgen, um Gott Nahrungsmittel zu geben, damit er dankbar wird und sagt, okay, jetzt bin ich dir dankbar, jetzt gebe ich dir Gutes. Oder manche, die waren ein bisschen weit entwickelt und dachten, ja, okay, Gott muss ja nicht essen, aber vielleicht will er seinen Besitz vermehren. Also haben sie noch einen größeren Stier gegeben. Und dann dachten sie, Gott guckt runter und sagt, wow, krass, jetzt gibst du mir hier so einen Stier und jetzt habe ich so eine Riesenherde und jetzt bin ich dir voll dankbar und so. Und ich gebe dir jetzt, lass es regnen auf deinem Feld oder lass deine Herde auch noch groß werden oder was auch immer. Das war die Vorstellung, die die Israeliten umgab und die Israeliten haben das sehr, sehr schnell gemacht, haben das sehr, sehr schnell angenommen und haben gesagt, okay, ja, das ist vielleicht mit Gott auch so. Deswegen tun wir unsere Opfer und so weiter, damit Gott uns dankbar ist. Was eigentlich bedeutet, wir wollen Gott, dass Gott uns etwas schuldig ist. Wir wollen Gott in der Hand haben. Und Gott sagt, so funktioniert das mit mir nicht. Ich meine, überleg dir mal, ich habe doch alles geschaffen. Alles, was da ist, gehört sowieso mir. Ich habe es euch überlassen, damit ihr damit gut haushaltet, aber mir was zurückgeben, was mir sowieso gehört. Wieso soll ich euch dann überhaupt dankbar sein? Das ist kein Grund für mich, euch dann dankbar zu sein. Ihr habt mich dann nicht in der Hand. Das ist eine vollkommen falsche Herangehensweise an mich und warum ich hier bin und warum ihr hier seid, wenn ihr mich in eure Hand nehmen wollt und mich führen wollt und mich irgendwie abhängig machen wollt von mir. Und jetzt gucken wir darauf und sagen, okay, das ist ja eine bescheuerte Vorstellung, aber es war ja noch von früher. Und dann habe ich mal in mein Leben geguckt und ich glaube, mir geht es ganz, ganz häufig auch so. Wenn ich bestimmte Dinge gelassen habe, dass ich dann denke, ja, jetzt muss Gott mir ja dankbar sein. In Heiligung habe ich ja gelebt und ich habe ja die richtigen Dinge getan. Jetzt muss doch eigentlich alles gut laufen. Jetzt muss doch alles funktionieren, weil Gott mir jetzt dankbar sein muss. Weil er muss ja eigentlich ziemlich dankbar sein, dass er so einen coolen Nachfolger hat, der hier auf der Bühne steht und predigt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir so weit davon weg sind. Wir geben vielleicht keine Stiere mehr, aber was wir geben ist Heiligung oder Gebete oder Lobpreislieder und denken, jetzt muss Gott uns ja dankbar sein. Also mir geht's jedenfalls so. Und der Sänger von den Casting Crowns, eine christliche Band aus den USA, sagt es auch einmal, als er sich für den vollzeitlichen Dienst entschieden hat und dann nach Florida gezogen ist und so weiter und alles aufgegeben hat, sein Haus aufgegeben hat und so weiter, um nach Florida zu ziehen, um Theologie zu studieren. Und dann sagte er, dachte eigentlich, jetzt wird alles gut. Er ist ja jetzt gehorsam, Gott gehorsam, also muss Gott ihm dankbar sein. Und jetzt wird alles immer einfach sein und immer gut gehen. Und er kommt an dieser Universität und merkt, er ist vielleicht der dümmste von allen, die dort studieren. Und er ist total fertig und weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Und sagt, er hat dann richtig mit Gott gekämpft und sagt, Gott, warum? Ich bin doch gehorsam. Du hast mich doch hierhin geschickt. Warum passiert mir das? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir ganz oft diese Vorstellung von Gott haben, zu sagen, wir versuchen Gott in unsere Hand zu nehmen. Wir versuchen uns einen Gott zu schaffen, den wir kontrollieren können. Aber der Gott der Bibel sagt, so ein Gott bin ich nicht. Ich war noch nie ein Gott, den ihr kontrollieren könnt. Ich war immer größer als alle eure Vorstellungen und immer größer als alles, was ihr denken könnt. Mir gehört alles. Alles gehört mir. Ich glaube, das ist so eine Art von frommem Fehler, den wir machen können. Ein anderer Fehler kommt dann ab Vers 16. Zum Gottlosen aber spricht Gott. Und ich finde diesen Vers schon so geil. Zum Gottlosen spricht Gott. Du kannst noch so sehr sagen, Gott gibt's nicht. Gott spricht zu dir. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem englischen Theologen, einem sehr einflussreichen Theologen, der vor kurzem gestorben ist, und der sagt, mit der Sache mit Jesus ist es so, du kannst sie immer unter den Teppich kehren, aber sie kommt wieder hoch, wie die Luftblasen in einer Mineralwasserflasche. Du kannst immer wieder runterdrücken, aber es kommt immer wieder hoch. Gott spricht auch zu den Gottlosen. Und zu den Gottlosen im Volk Gottes sagt er, was redest du von meinen Geboten, führst meinen Bund in deinem Mund. Also irgendwie kamen die sogar zusammen, irgendwie waren sie sogar mit dabei, führten seinen Gottes Bund in seinem Mund, aber du lässt dir ja nichts von mir sagen, schlägst jede Mahnung in den Wind. Mit Dieben freundest du dich an, bist bei Ehebrechern zu Haus. Du lässt deinen Mund zum Bösen los und deine Zunge knüpft Lügengewebe. Du ziehst über deinen Bruder her, selbst den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich schwieg. Hast du gemeint, ich sei so wie du? Ich finde das immer schwierig. Wir kommen zu so Stellen und dann ist Gott, klingt so wütend und wir denken, was ist mit Gott? Warum zählt er das alles auf? Ist Gott ein Erbsenzähler? Ich meine, steht er dann da mit einem Buch und sagt, okay, Markus, du hast am 13. Juni 2012 Folgendes gemacht, hast du dich dafür eigentlich schon entschuldigt und dann am nächsten Tag hast du manchmal stellen wir uns Gott dann so vor, wenn wir sowas lesen und sagen, du hast das gemacht und das und das und das. Ist Gott so ein Erbsenzähler? Und ich glaube nicht, dass Gott ein Erbsenzähler ist. Ich glaube nicht, dass er einfach nur, weil er Spaß an der Freude dran hat, zu richten. Ich glaube nicht, dass Gott gerne richtet. Ich glaube aber, was wir hier auch sehen in diesem Vers, ist, dass Sünde nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt ist, sondern Sünde immer etwas ist, was uns zerstört und was die Welt um uns herum zerstört. Was das Gute zerstört, das Gott geschaffen hat, und Gott hasst es, wenn das Gute zerstört wird. Was ist denn hier? Es geht um Diebe und um Ehebrecher. Es geht darum, dass mit dem Mund Böses getan wird und mit der Zunge Lügengewebe geknüpft wird, dass man über seinen Bruder sogar herzieht und über ihn lästert. Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr Gutes zerstört. Und ich glaube, manchmal betrügen wir uns selbst, indem wir uns sagen, ja, Sünde ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, weil es wir das irgendwie unter den Teppich kehren können. Ich habe gestern angefangen, ein Buch zu lesen. Es ist keine Christin, sondern eine Feministin aus Großbritannien, die ein Buch geschrieben hat, vor kurzem rausgekommen. Der Titel dieses Buches ist, warum Frauen heute lieber schön sein wollen als schlau. Und was diese Frau sagt, ohne dass sie Christin ist oder in irgendeiner Weise eine besonders konservative Sexualmoral hat, sagt, durch die Sexualisierung unserer Kultur hat es dazu geführt, dass Frauen heute denken, die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten in dieser Gesellschaft, ist ihr Aussehen. Und diese Feministin sagt, das können wir doch nicht tolerieren, das können wir doch nicht gutheißen. Und sie interviewt viele junge Frauen und sagt, manche von denen haben dann gedacht, wir machen irgendwelche Lapdance oder irgendwelche besonders aufreißenden Tänze und so weiter, um uns zu behaupten in der Gesellschaft und dachten, dadurch kriegen wir Anerkennung, aber am Ende hat es uns zerstört. Und ich fand das so faszinierend, dass diese Frau gar nicht sagt, dass sie eine besonders konservative Sexualmoral hat, aber sagt, dadurch, dass wir überall nur noch Sex haben, überall, haben wir was zerstört in uns. Was zerstört an Wert der Frau, den es eigentlich gibt. Und es geht mir nicht darum, irgendwas zu richten oder irgendjemand von oben herab anzugucken oder so. Es geht einfach darum zu sehen, Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist nicht einfach irgendwas, was egal ist, sondern Sünde ist was, was zerstört. Was das Gute zerstört, für das wir eigentlich geschaffen wurden. Sünde zerstört. Und Gott hasst es, wenn wir Sünde tun. Jetzt haben wir diese beiden Fehler im Volk Gottes. Einmal die Frommen, die sagen, okay, ich versuche Gott in irgendeiner Weise von mir abhängig zu machen. Und wir haben die irgendwie sagen, Gott ist gar nicht wirklich da. Und er sagt sogar, Gott sagt in Vers 21, das hast du getan und ich schwieg, hast du gemeint, ich sei so wie du. Das hast du getan und ich schwieg, hast du gemeint, ich sei so wie du. Und ich musste daran denken, dass ich vor einigen Jahren mit der Freundin von meinem Vater zusammensaß, die keine Christin war und die dann irgendwann sagte, ich war damals noch viel zu jung, um vieles zu verstehen, aber sie sagte dann, sie würde sich manchmal wünschen, dass Jesus wiederkommt, damit er mit den Leuten in die Disco geht. Jetzt geht's mir nicht darum, dass man nicht in die Disco gehen soll, das ist gar nicht das Thema. Nur, diese Frau war keine Christin, die hatte überhaupt gar keine Ahnung eigentlich, wer Jesus ist, aber sie dachte, naja, Jesus wird schon okay sein mit dem, was wir tun. Ne? Wird schon kein Problem haben mit dem, was wir tun. Und genau so ging's den Leuten hier auch. Sagt, merkt auf, ihr Gottvergessenen, sonst schlage ich zu. Hast du gemeint, ich sei so wie du? Hast du gemeint, ich sei so wie du, nur weil ich schwieg? Aber Gott sagt, jetzt höre ich auf zu schweigen. Und jetzt halte ich es dir vor. Aber was das Schöne bei Gott ist, ist, dass hier eben nicht Stopp ist. Bei Gott ist nie, jetzt habe ich die Liste mit irgendwelchen Fehlern, die ihr gemacht habt, und jetzt ist Schluss, und jetzt kommt Gericht, und jetzt ist Stopp. So war Gott noch nie, und so wird Gott nie sein. Zweimal gibt er, gibt erst den religiösen eine Antwort und dann den Gottvergessenen eine Antwort, wie sie zurückkommen können zu ihm. In Vers 14 heißt es, opfere Gott Dank und löse ihm deine Versprechen ein. Und wenn du in Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Und Vers 23 heißt es, Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Was bedeutet Dank? Dank bedeutet, zurückzutreten und zu sagen, ich bin mir bewusst, dass ich es alleine nicht schaffe. Sich in Abhängigkeit zu dem zu geben, der gibt. Zu sagen, ich allein schaffe das nicht. Ich brauche jemanden, der mir gibt. Und das ist Gott. Gott möchte nicht, dass wir irgendwelche Zeremonien machen, um was von ihm zu bekommen. Und Gott möchte nicht, dass wir einfach leben, wie wir wollen, sondern er möchte, dass wir in demütiger Abhängigkeit zu ihm kommen. Und eingestehen, ohne dich schaffe ich es nicht. Ohne dich kann ich es nicht. Ohne dich bin ich nicht dazu in der Lage, rauszukommen aus dem, was meine Gedanken mit mir machen und mit dem, was ich jeden Tag tue. Ich bin nicht in der Lage, da rauszukommen ohne dich. Und wenn du in Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Wenn du merkst, du kommst alleine nicht raus, dann rufe mich an und ich werde nicht weghören, sagt Gott. Ich werde nicht dann sagen, ja, dann versuch's doch selbst. Du wolltest doch jetzt die ganze Zeit alleine leben. So ist Gott nicht. So war Gott noch nie. Gott sagt, ruf mich an, wenn du in Not bist und dann will ich dich retten und du sollst mich ehren, weil du dann wirklich weißt, ohne mich kannst du gar nichts machen. Ohne mich kannst du gar nichts schaffen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und ich saß vor ein paar Tagen im Dachcafé in Gießen. Das ist so ein Café, das ziemlich weit, also so ein hohen Gebäude ist. 13. Stock oder ich weiß gar nicht so genau. Jedenfalls ziemlich weit oben und Glasfront und so, kann man schön sehen. Schöner Ausblick, ich sitze da gerne und lese und habe so ein Buch gelesen, auch von einem englischen Theologen. Und er beschreibt dann die Ansprüche, die Jesus stellt an die Welt, an die Menschen, die Ansprüche, die Jesus stellt. Erstens sagt Jesus, ich bin Gott und ich bin die Erfüllung des Alten Testaments. Und dann sagt er, Jesus stellt auch noch einen Anspruch an die Menschen. Er sagt, er ist sowohl der Richter als auch der Retter aller Menschen. Ich bin der Retter aller Menschen, die zu mir kommen und ich bin gleichzeitig der Richter aller Menschen, die nicht zu mir kommen. Und ich fand das so beeindruckend, als ich da saß und mir kamen wirklich die Tränen, als ich da oben saß und diese Worte gelesen habe über Jesus. Und dann sagt der Autor, stellt euch vor, einen einfacher Handarbeiter aus dem letzten Dorf im Römischen Reich steht auf und sagt, hey, ich bin der Richter und der Retter aller Menschen. Das ist ein ziemlich mutiger Satz von Jesus gewesen. Ich bin der Richter und der Retter aller Menschen. Und ich saß da und habe das gelesen und mir kamen die Tränen und ich dachte, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du nicht mehr mein Richter bist, sondern mein Retter bist. Und in dem Moment, in dem Jesus am Kreuz gestorben ist und in dem ich gesagt habe, ich kann es nicht alleine, Jesus, ich brauche den Tod am Kreuz, sind meine Sünden auf ihn gelegt worden und alles, was ich falsch gemacht habe, was Bestrafung verdient, ist, er hat die Bestrafung getragen für mich. Ich brauche keine Angst mehr zu haben vor Gott, sondern ich kann in Freude zu ihm kommen, weil ich weiß, alles, was ich Falsches getan habe, hat Jesus schon getragen. Jesus ist nicht mehr mein Richter, sondern mein Retter. Gott möchte nicht nur Richter sein. Er möchte, dass wir aufhören mit den Dingen, die uns zerstören und die Gesellschaft zerstören. Er möchte, dass wir damit aufhören, aber nicht einfach, weil er ein Erbsenzähler ist, sondern er möchte gerne, dass wir damit aufhören, weil es zerstört. Und er möchte uns retten vor dem, was zerstört. Manchmal ist Gottes Gegenwart nicht einfach. Manchmal ist Gottes Gegenwart schmerzhaft, weil es Dinge in uns aufwühlt, die wir gerne unter Verschluss halten möchten. Weil wir gerne so tun wollen, als ob wir alles in der Hand haben und weil wir alles immer richtig machen. Manchmal ist Gottes Gegenwart eben nicht so. Weil manchmal die Dinge in uns zerstört werden müssen, die uns zerstören und die andere zerstören. Aber es ist gut, da zu sein. Weil wir dann erfahren, Jesus ist nicht nur Richter, Jesus ist auch Retter. Jesus hat sich selbst darum gekümmert, dass wir nicht unter dem Gericht stehen bleiben müssen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott genau so ist und zeigt, wo unsere Fehler sind, unsere wunden Punkte berührt, aber bereit ist, die Strafe dafür selbst zu tragen. Amen.